Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen bei dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Vorhin beim Beten hat jemand gebetet, es ist heute so tolles Wetter. Und das ist es auch, darüber freuen wir uns. Und das am Anfang der Passionszeit, denn Sie kennen alle dieses Wort, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ich denke, wir Christinnen und Christen können ganz fröhlich sagen, jetzt beginnt die Zeit, in der Jesus alles für uns tut. Und wenn wir fasten, ich mache jetzt keine Umfrage, wer auf was verzichtet, und wenn wir fasten, dann doch auch hoffentlich deshalb, weil wir Jesus wieder mehr ins Zentrum rücken wollen. Und nicht nur, weil es wegen der Figur ist. Im Wochenspruch für die kommende Woche wird das ganz drastisch ausgedrückt, was Jesus für uns tut. Da heißt es in 1. Johannes 3, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und weil Jesus das tut, weist uns die Passionszeit auf eine große Freiheit hin, die Jesus uns schenkt. Und das heißt doch auch, es ist nicht alles vorbei, auch nicht mit Aschermittwoch, sondern mit Jesus Christus beginnt alles. Und darüber können wir uns freuen. Und vielleicht freut sich ja heute jemand, weil er oder sie Geburtstag hat. Gibt's das? Heute kein Geburtstag. Dann wollen wir trotzdem Gott loben. Nicht mit einem Geburtstagslied, sondern mit Lobliedern und damit deutlich machen, ihm gebührt alle Ehre im Himmel und auf Erden.
Thank you. Ich lese Psalm 32. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als wollte ich es verschweigen, verschwachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten, zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet, alle ihr Frommen.
Deine Herrlichkeit strahlt so schön.
Ich bete. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Gottesdienst, zu dem wir uns hier am ersten Passionssonntag versammelt haben. Uns alle verbindet der Wunsch, gemeinsam auf dein Wort zu hören. Lass uns aus diesem Gottesdienst gestärkt in die kommende Woche gehen, mit dem Blick für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Lass uns immer wieder nach Möglichkeiten suchen, das Leben unseres Nächsten etwas heller und wärmer zu machen, durch Zuwendung, Freundlichkeit und Anteilnahme. Lass unser Handeln bestimmt sein von deinem Wort, dem wir vertrauen und auf das wir uns verlassen. Aber wir alle stehen auch vor dir in unserer Schuld, in aller Ungleichheit darin gleich, dass wir vor dir und auch untereinander schuldig geworden sind, dass wir alle ohne deine Gnade verloren wären. Aber auch darin gleich, dass deine Gnade uns allen verheißen ist, in deinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Kyrie eleison. Denn Gott spricht, ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr.
Die Lesung steht im Markus-Evangelium, im 10. Kapitel, die Verse 42 bis 45. Da heißt es, da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gemeinsam wollen wir statt des Glaubensbekenntnisses, was wir sonst immer sprechen, die Frage 1 des Heidelberger Katechismus miteinander sprechen. Aber ich bitte Sie trotzdem aufzustehen.
Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mir Leib und Seele Jesus Christus zu hören. Er hat mit seinem teuren Blut
herzlichen Dank für die Kollekte am vergangenen Sonntag. Sie betrug 509 Euro. Während des folgenden Liedes sammeln wir im Eingang für das missionale Treffen. Das missionale Treffen ist nächsten Samstag. Und Heckinghausen ist mit diesem missionale Treffen verbunden, seit den Anfängen. Manchmal haben wir einen Bus mit 50 Leuten, wir hatten auch schon mal zwei Busse. Manchmal fahren mehr Leute mit dem Zug und mit dem eigenen Auto. Und manche fahren schon viel früher. Die hängen dann Schilder auf, die sorgen dafür, dass das an der Info klappt. Eine ganze Reihe unserer vor allen Dingen jungen Heckinghauser Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen setzen sich ganz kräftig für das missionale Treffen ein. Messerhallen werden angemietet. Das ist eine teure Angelegenheit. Und deshalb wird auch jedes Jahr gebeten, dass in den Kollekten da einmal für gesammelt wird. Und dazu lade ich herzlich ein. Übrigens ist das missionale Treffen jedes Jahr der größte Jugendkongress der Rheinischen Kirche. Da kommen so viele Jugendliche hin, wie sonst nur alle 4 Jahre auf den landeskirchlichen Jugendkongress. Also, auch das ist eine tolle Sache. Wir fahren mit unseren Konfirmanden dahin. Es gibt ein tolles Kinderprogramm. Das alles kostet Geld und Sie haben heute die Möglichkeit, kräftig dafür zu geben. Die Ausgangskollekte ist auch für was Tolles. Das ist ja manchmal so schwierig, ja. Da muss man das Doppelte geben. Man kann nicht für gute Zwecke teilen. Man muss dann das Doppelte geben, dann klappt das. Und zwar ist es für ein Projekt in Syrien und dem Irak ganz speziell für Jugendliche. Jugendliche werden geschult in der Kindergottesdienstarbeit, in der Gemeindearbeit, um dann in ihren Gemeinden das einzubringen. Und gleichzeitig, wenn diese jungen Leute zusammenkommen, oft ja aus Kriegsgebieten, erleben die eine Gemeinschaft, wie sie sie sonst gar nicht mehr erleben. Sie werden selbst im Glauben, ihr Glauben wird vertieft. Dann lernen sie noch was und dann gehen sie zurück und bringen das in ihre Gemeinden. Das sind später mal die Menschen, die Verantwortung für ihre Gemeinden übernehmen. Also die Ausgangskollekte ist auch wichtig. Gott segne Geber und Gaben. Und jetzt singen wir gemeinsam das Lied unter der Nummer 85.
Auf ProSieben gibt es eine neue Sendung. Ich weiß nicht, ob Sie die mitgekriegt haben. Die heißt Das Ding des Jahres. Ich bin absoluter Fan. Es geht nämlich darum, dass verschiedene Erfindungen miteinander in den Wettstreit treten. Menschen, die ein Problem gesehen haben im Alltag, wofür es bisher noch keine Lösung gibt, stellen ihre Erfindung vor. Und dann wird am Ende die beste Erfindung bzw. die besten zwei Erfindungen ins Finale gewählt. Da gibt es ganz tolle Sachen, das kann man sich alles angucken. Was mich aber immer wieder begeistert, ist, wenn man diese Erfinder kennenlernt. Die haben eine unglaubliche Leidenschaft für ihre Kleinigkeiten. Eine unglaubliche Leidenschaft zum Beispiel dafür, wie man eine Lösung finden kann, dass man die Socken nicht immer paarweise zusammenlegen muss und Stunden nach dem Waschen damit verbringen muss. Und die entwickeln zum Teil richtig lange davon. Die gehen zur Arbeit, stellen ihre Familie hinten an und investieren ordentlich Zeit und Geld für ihre Erfindung und präsentieren sie damit einer Leidenschaft, dass man einfach begeistert sein muss, obwohl man selber vielleicht gar nichts damit anfangen kann. Und ich habe mir so gedacht, was für eine großartige Leidenschaft diese Menschen haben und wie schön wäre das, wenn das in der Gemeinde auch so wäre. Wenn wir uns genauso wie diese Erfinder sich völlig in den Dienst der Sache geben, ihrer Sache geben, wir uns so leidenschaftlich in den Dienst Gottes stellen würden. Paulus hat das getan und er schreibt dazu Folgendes an die Korinther. Ich lese aus 2. Korinther 6 ab Vers 1. Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Gott sagt ja, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Im Übrigen bemühen wir uns, so zu leben, dass wir niemand auch nur das geringste Hindernis für den Glauben in den Weg legen. Denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf keinen Fall in Verruf geraten. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Wenn unbeirrte Standfestigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lagen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenübersehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. Wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei, dass wir die Botschaft der Wahrheit verkündigen, dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen und dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen Gebrauch machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Wir erweisen uns als Gottes Diener, ob wir nun geehrt oder geschmäht werden. Ob man Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir dem Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Paulus beginnt damit, dass er von der Gnade Gottes spricht. Wir leben in einer Zeit, in der sehr viel Ungnade da ist, in der sehr viele Ansprüche an uns gestellt werden. Sei es im Beruf, in der Familie, manchmal auch in der Gemeinde, sei es von Menschen, die uns nahestehen oder fern. Aber wir merken, dass immer wieder Ansprüche an uns gestellt werden und jeder Mensch irgendwie erwartet, dass wir die erfüllen. Und wenn wir eine WhatsApp nicht innerhalb von 10 Sekunden zurückschreiben, kriegt man manchmal schon einen Anschiss. Das Leben hat Ansprüche an uns. Und manchmal stellen wir diese Ansprüche auch an uns selbst. Wie oft kenne ich das Gefühl, dass ich abends im Bett liege und denke, da hättest du eigentlich noch intensiver zuhören müssen. Das hättest du noch machen müssen. Dem und dem hättest du gerechter werden müssen. Und ich liege da und merke, dass mir manches entgleitet, was mir eigentlich nicht entgleiten sollte oder was ich auf keinen Fall will. Und desto höher der Grad an Perfektionismus in einem schlägt, desto höher sind die Ansprüche auch an sich selber. Und bei manchem führt es dazu, dass wenn man abends so im Bett liegt, man sehr ungnädig auf sich selbst schaut. Mancher verfällt vielleicht sogar in Selbsthass und Selbstverdammnis. Und ganz oft neigen wir dazu, dieses Anspruchsdenken, das Menschen, das wir selbst an uns haben, auf Gott zu übertragen. Wir neigen dazu, dass Gott uns doch so ansehen muss, wie wir angesehen werden oder uns selber ansehen. Man merkt es immer ganz oft so, wie wir mit Menschen umgehen, gehen wir auch mit Gott um. Und so, wie wir mit Gott umgehen, gehen wir auch mit Menschen um. Und genau das ist die große Sache in der Bibel. Sich klarzumachen, Gott ist ganz anders, als wir denken. Im 1. Johannesbrief in Kapitel 3 heißt es so schön, auch wenn uns unser Herz verdammt, erinnern wir uns daran, dass Gott größer ist in seiner Barmherzigkeit. Gott ist größer, Gott ist anders. Und wenn du manchmal mit deinem Leben nicht zufrieden bist, weil du mal wieder gescheitert bist, was völlig normal ist, Gott schaut dich mit gnädigen Augen an, mit Augen voller Liebe, und du kannst nichts tun, damit sich das ändert. Du kannst nichts tun, damit der gnädige Blick von dir genommen wird. Gottes Auge schaut voller Gnade und Liebe auf dich herab. Und wer das einmal erlebt hat, wer das einmal erfahren hat, wie Gottes Blick auf einem ruht, dessen Leben wird völlig umgekrempelt. Wer gesehen hat, dass der richtende Blick nicht auf uns liegt, sondern auf Christus am Kreuz, und der, indem er die Arme ausstreckt, Gottes Einladung ausspricht, weil seine Arme gleichzeitig die liebenden Arme des Vaters sind, der einlädt uns zu ihm zu kommen, dessen Leben wird verändert. Der hat die Gnade angenommen. Der hat diese Erfahrung gemacht, die im Kern des christlichen Glaubens basiert. Gott ist gnädig, Gott ist voller Liebe. Zu Jesus kann ich so kommen, wie ich bin. Und diese Erfahrung gilt es ja immer wieder zu machen. Nichts ist schlimmer als ein Glaube, der einmal eine Erfahrung gemacht hat und dann Tod vor sich hinsieht. Und deswegen sagt Paulus, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Lasst die Gnade nicht ins Leere laufen. Dieser Satz, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, ist, wie der große Theologe Peter Bukowski immer zu sagen pflegte, 100% halbrichtig. Denn es stimmt, dass wir zu Jesus kommen können, wie wir sind, aber der Satz ist nicht vollständig. Er wird erst vollständig durch die zweite Seite der Medaille. Durch die Seite, Jesus, bei dir werde ich nicht bleiben, wie ich bin. Nichts ist schlimmer als ein Glaube, der einmal eine Erfahrung mit der Gnade Gottes gemacht hat, aber der überhaupt gar keine Relevanz hat, der überhaupt gar keine Auswirkung hat in deinem und meinem Leben, der in dieser Welt einfach keine Spuren hinterlässt. Ein Glaube, der Gott erlebt hat, aber dann sich nicht im Alltag niederschlägt, ist letztendlich dem Volk letztendlich ein Lebensstil, als hätte es diese Erfahrung nie gegeben. Er macht keinen Unterschied in dieser Welt. Ohne wiederkehrende Glaubenserfahrung ist der Glaube tot. Die Gnade ins Leere angenommen, so wie es eigentlich wörtlich heißt, die Gnade vergeblich angenommen. Denn Gnade an sich zieht Veränderung nach sich. Michael Herbst sagt einmal, die Veränderung ist Teil der Gnade und nicht ihr nachträglicher Preis. Die Veränderung ist Teil der Gnade und nicht ihr nachträglicher Preis. Und Paulus fokussiert die Korinther darauf, dass er sagt, besinnt euch darauf, der Gnade Raum zu geben. Macht der Gnade Raum, gebt der Gnade Raum in eurem Alltag. Lebt nicht so weiter, als ob ihr die Erfahrung mit Gott einfach mal nur gemacht hättet und dann fallen Alltag und Sonntag auseinander, sondern führt sie zusammen. Gebt in eurem Verhalten der Gnade Raum. Und er wird sehr, sehr drastisch, denn Paulus sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Ich bin mit meinen Gedanken ganz oft in der Vergangenheit. Ganz oft in dem, was ich hätte anders machen können. Ganz oft bei dem, was hätte anders laufen müssen. Als ob man daran jetzt noch was ändern könnte. Und genauso oft, wie ich mit meinen Gedanken in der Vergangenheit bin, bin ich mit meinen Gedanken in der Zukunft. Das und das will ich ändern. Ich möchte mal wieder mit Sport anfangen. Wir kennen das alle. Und dabei vergessen wir, dass der einzige Spielraum, der uns gegeben ist, die Gegenwart ist. Was morgen ist, wissen wir nicht. Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Und Jakobus sagt das so ganz deutlich. Da gibt es in seiner Gemeinde Leute, die sagen, ja, morgen wollen wir das tun und das tun. Und nächstes Jahr wollen wir in der Gemeinde das machen und jenes machen. Und entwickeln die großartigsten Zukunftspläne. Und Jakobus sagt, haltet mal den Ball flach. Ihr wisst gar nicht, ob ihr morgen noch lebt. Ihr könnt sagen, ja, wenn wir morgen leben und es Gott zugesteht, dann können wir das und das gerne machen. Aber dieser eindeutige Fokus, wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht einmal, was in einer Stunde ist. Wir leben in dieser paradoxen Situation, dass wir irgendwie Pläne für die Zukunft machen müssen, aber nicht wissen, wie die Zukunft wirklich ist. Und gerade da sagt Paulus, hier und jetzt ist Gott da. Hier und jetzt in diesem Moment. Und nehme dir dies zu Herzen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, heißt es im Hebräerbrief. Im Hier und Jetzt kannst du Entscheidungen treffen und diese umsetzen. Nicht in 10 Jahren. Denn heute ist Gott real. Gott sagt, ich bin der, der ich bin. Gott lebt im Hier und Jetzt, in seiner Gegenwart, in seiner Realität. Und das ist der Spielraum, den wir haben. Paulus ist es wichtig. Und Paulus unterstreicht das mit seinem Leben, indem er quasi nach der Mentalität lebt, der nächste Sieg ist immer der wichtigste. Heute zu leben, voll aus der Gnade Gottes und das im völligen Licht, das ist das Wichtigste. Und er möchte in seinem Dienst kein Hindernis legen, sagt er. Kein Hindernis für den Glauben in den Weg legen. Das, was damit Hindernis gemeint ist, oder in der Luther-Übersetzung mit Anstoß, meint eigentlich vom Griechischen her ein Stoß. Einen richtigen Stoß jemanden versetzen, mit dem ich jemanden schuldhaft aufhalte, zum Glauben zu kommen oder ihn in Sünde und Zweifel hineinstoße. Wir Christen sind das Licht der Welt. Und was bedeutet das eigentlich? Ich sage das häufiger bei Beerdigungen. Wenn man sich eine dunkle Halle vorstellt und da nur ein kleines Teelichtchen hineinstellt, passiert es völlig automatisch, dass jeder, der in dieser dunklen Halle ist, automatisch seinen Fokus auf dieses kleine Teelicht setzt. Völlig automatisch. Und so ist es auch in dieser Welt. Diese Welt ist dunkel und wir Christen sind das Licht der Welt. Das bedeutet, die Leute, die im Dunkeln dieser Welt leben, die schauen auf uns, bewusst oder unbewusst. Ich habe einen Bekannten, der mal folgende Beobachtung machte. Der ist selber kein Christ. Und wir kamen ins Gespräch und er sagte auf einmal, dass ihm aufgefallen sei, dass die Menschen, die regelmäßig zur Kirche gehen und sich da engagieren, irgendwie glücklicher sind. Was für ein großartiges Zeugnis für uns Christen. Was für ein großartiges Zeugnis für Jesus in dieser Welt. Er hat irgendwie geschnallt, dass die Christen eine andere Lebensqualität haben, etwas anderes haben, das sie packt, das sie zieht und das ihr Leben hält und trägt. Und wahrscheinlich wussten die Christen gar nicht, dass sie beobachtet werden, die er da gesehen hat. Sie wussten es nicht. Aber sie haben durch ihren Lebensstil Licht in diese dunkle Welt gebracht. Sie haben meinen Bekannten zum Nachdenken gebracht. Sie haben Lichtstreifen hinterlassen. Und sie haben nicht dafür gesorgt, dass ihr Handeln und ihr Reden auseinanderfallen. Sie haben nicht dafür gesorgt, dass sie jemanden einen Stoß versetzen und den Weg zum Glauben versperren, denn das können wir auch. Paulus sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade und diese soll Auswirkungen in deinem und meinem Leben haben. Aber da gibt es eben auch die Herausforderung. Die Herausforderung dann, wenn die Zeiten schwierig sind. Paulus sagt, wir empfehlen uns als Diener Gottes, wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist. Und dann zählt er alles Mögliche auf. Nöte, Bedrängnisse, ausweglose Lagen, Gefängnis, Peitschenhiebe und so weiter und so fort. Verfolgung. Es ist ja ganz einfach, irgendwie im Glauben unterwegs zu sein, wenn alle nett und lieb sind, man Gott immer stark erlebt und man irgendwie völlig erfüllt ist. Aber da gibt es eben auch diese zweite Seite, die Schwächephasen des Glaubens. Phasen, in der man äußerlich nicht das erlebt, was man sich wünscht. In der die Wirklichkeit Gottes nicht so zum Tragen kommt, wie sie sollte, wie man es sich wünscht oder wie sie müsste. Der Glaube in seiner Schwachheit, in Schwächephasen. Aber gerade dann sind wir Licht, wenn wir diese Zeiten in Standhaftigkeit, wie Paulus es sagt, durchstehen. In Standhaftigkeit und Geduld, sagt er. Und Geduld meint eigentlich nichts anderes, als bewusst einen Zustand auszuhalten, der schlimm ist. Als bewusst einen Zustand auszuhalten, wo um einen herum das dunkle Tal ist. Und das sind die herausfordernden Momente des Glaubens, aber auch die Momente, wo das Licht besonders deutlich wird. Ich hatte das Privileg, Anfang des Jahres einen Pastor aus Ägypten kennenzulernen. Und in Ägypten, da ist das Christsein wirklich nicht rosig. Da ist es ganz und gar nicht rosig. Da werden Christen verfolgt, diskriminiert, umgebracht, das volle Programm. In Ägypten ist die Lage schlimmer als in Syrien. Und dieser Pastor erzählte davon, wie die aktuelle Situation ist. Und er sprach davon, dass er sagte, die Kirchen brennen wie nie. Die Verfolgung ist schlimm wie nie. Und dann sagte er den Hammer. Aber ich bitte euch, betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört. Denn in all dem wirkt Gottes Liebe und Vergebung wie noch nie. Er erklärte lang und ausgiebig, dass seine Gemeinde arm ist, schwach ist. Viele Menschen, die er in den letzten Jahren taufte, umgebracht wurden. Aber wie seine Gemeinde ein Wachstum erlebt wie noch nie. Weil die Verfolger erleben, wie die Christen mit der Situation umgehen. Weil die Verfolger erleben, dass die Christen nicht im blanken Hass zurückschlagen. Weil sie erleben, wie selbst dann, wenn schlimme Dinge passieren, sie mit einem Geist der Liebe und der Vergebung unterwegs sind. Was für ein Vorbild. Und wie stark bekommt Jesus Kontur in Ägypten, in dieser Gemeinde. Und das Ergebnis ist, dass die Menschen sich anziehen lassen. Das Ergebnis ist, dass viele tausend Menschen in den letzten Jahren in seiner Gemeinde schon zum Glauben kamen. Aber selbst wenn nicht, ist es das Wichtigste, treu festzuhalten, damit Jesus in der Dunkelheit Kontur bekommt. Gerade dann, wenn alles in einem und um einen herum vor allem mit Nein schreit, standfest im Gebet zu sein, treu sich an Gott festhalten. Denn so verlästern wir den Dienst Gottes nicht. So machen wir Gott groß in unserer Schwierigkeit und geben dem Wirken seines Geistes Raum. Und das, indem wir es durch ein geheiligtes Leben tun, sagt Paulus. In einem Leben, das durch den Geist Gottes geprägt ist, sagt er. Wo der Geist Gottes durch uns wirkt, dass unsere Liebe ist frei von jeder Heuchelei. Die Liebe ist frei von jeder Heuchelei. Anders ausgedrückt, die Liebe ist ehrlich, sie geschieht in Wahrheit. Liebe und Wahrheit, Das sind die beiden Stichpunkte für eine geistliche Liebe, wenn wir im Dienst geistlich unterwegs sind. Und da gibt es, das sind eigentlich zwei Extreme. Denn es gibt auf der einen Seite diese Haltung, ich sag mal, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Ich bin okay, du bist okay. Wir sind in völliger Harmonie und Liebe miteinander verbunden. Und wer bin ich schon, dir zu sagen, was für dein Leben gut und richtig ist? Man nennt das Ganze auch übrigens Relativismus. Da ist es völlig egal, was du lebst, was ich lebe, weil wir sind beide okay und wir sind irgendwie in Liebe miteinander verbunden. Und ich kann dir doch nicht sagen, ob das gut und richtig für dein Leben ist. Das Problem an der ganzen Kiste ist nur, dass wir gar nicht so tolerant und liebevoll sind, wie wir immer denken, sondern manchmal ist es so, dass wir dann manchmal doch etwas sehen bei dem anderen, was nicht ganz in Ordnung ist. Aber dann trauen wir es nicht. Dann trauen wir uns nicht, das zu sagen. Aber kann ich das überhaupt machen? Wir sind doch so in Liebe miteinander verbunden. Nachher mag der mich nicht mehr. Und raus kommt im Prinzip die Haltung, ich habe dich so lieb, dass ich dir die Wahrheit vorenthalte. Ich habe dich so lieb, dass ich dich sogar belüge. Und wir merken, irgendwie ist das Ganze schräg. Auf der anderen Seite gibt es auch diese Aktivisten, die voll auf die Wahrheit setzen. Die Moralisten, Moralismus kann man das auch nennen. Das funktioniert übrigens beides mit Gott und ohne Gott. Aber interessant ist, das sind im christlichen Bereich dann die Leute, die die Wahrheit natürlich erkannt haben, weil sie Jesus erkannt haben, und dann alle Leute im Umfeld darauf aufmerksam machen, wo sie noch in Sünde leben. Aber irgendwie passt das nicht zu Jesus. Man stelle sich folgende Situation vor. Jesus hatte unglaublichen Erfolg übrigens bei Prostituierten. Und trotzdem fand er ihren Lebensstil nicht so ganz passend zu dem, wie Gott sich das vorstellt. Und man stelle sich nun folgende Situation vor. Prostituierte A hat Jesus getroffen und geht zu Prostituierte B und sagt zu ihr, hör mal, ich muss dir etwas erzählen, unglaublich großartig. Ich habe einen Mann getroffen, der Jesus heißt. Und dieser Mann, der ist unglaublich gut darin, dir mal richtig zu sagen, was du für ein schweinisches Leben führst. Der hat mir die Wahrheit so rechts und links richtig um die Ohren gehauen. Der hat mir mal richtig gesagt, wie in Verstrickung von Sünde ich denn lebe. Warum sollte Prostituierte B mit Prostituierte A zu Jesus gehen? Ich glaube, dass Jesus nicht im Relativismus gelebt hat und nicht im Moralismus gelebt hat. Tertullian, der Kirchenvater, einmal gesagt, wie Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, wird das Evangelium immer zwischen zwei Heresien gekreuzigt. Jesus lebte in der totalen Liebe, in der totalen Wertschätzung, aber eben auch in der totalen Wahrheit. Wenn er liebte, enthielt er Leuten die Wahrheit nicht vor. Seine Liebe war ohne Heuchelei. Und wenn er die Wahrheit sagte, machte er das nicht kaltherzig. Haute er den Leuten es nicht um die Ohren, sondern er tat beides gleichzeitig zusammen, weil er in totaler Wertschätzung und in totaler Klarheit unterwegs war. Und Paulus war das auch und ruft uns dazu auf, dass wir auch dies tun sollen, in totaler Liebe und totaler Wahrheit miteinander umgehen, frei von jeder Heuchelei. Denn nur dann sind wir letztendlich frei von den Umständen, frei davon, wie Menschen über uns denken. Ob Menschen dann uns nun ehren oder uns schmähen, danach fragen wir nicht mehr. Christen sind Menschen, die nicht in der Menschengefälligkeit leben und nicht aus der Menschenfurcht, sondern aus der Identität, geliebtes Kind Gottes zu sein. Für uns ist es dann wichtiger, was der Himmel über uns denkt und ob wir dann nun geehrt oder geschmäht werden, das spielt keine Rolle. Denn letztlich ist unser Dienst Gott gegenüber verantwortlich und nicht den Menschen. In dieser Grundhaltung, in Liebe und in Wahrheit, frei von Menschengefälligkeit und Menschenfurcht, lasst uns gemeinsam unterwegs sein, damit möglichst viele Menschen im Glauben gestärkt werden und zum Glauben kommen. Ganz im Dienst Gottes, das war heute mein Thema. Jetzt ist die Zeit der Gnade und diese Gnade soll die Auswirkungen in deinem Leben haben. Es ist herausfordernd, standhaft zu sein in Zeiten der Bedrängnis. Aber unser Dienst kommt dann zur Vollendung in der Kraft des Heiligen Geistes, wenn er in Liebe, Wertschätzung und Wahrheit geschieht. Amen.
Ich danke euch herzlich für das Vortragslied. Das ist das Monatslied. Das haben Sie letzte Woche gelernt. Aber irgendwie gibt es, so wie Holger mal sagte, 8 Lieder mit dem Titel Hier bin ich. Und da ist dann leider das Falsche ausgewählt worden. Aber wir haben gerne zugehört. Danke euch. Ja, ein paar Informationen noch. Morgen Abend kommt das Presbyterium unserer Gemeinde zur monatlichen Sitzung zusammen. Bitte Sie herzlich, für uns zu beten. Wir werden das Mitarbeiterwochenende auswerten und die Dorothee Vandenborre wird zu uns ins Presbyterium kommen mit dem KOM-Projekt, aber auch nochmal die Frage, die uns auch seit dem Mitarbeiterwochenende bewegt, wie ist eigentlich unsere Präsenz im Stadtteil? Das wird uns morgen Abend beschäftigen. Dann freuen wir uns, dass die Alexandra Wand-Waskönig im nächsten halben Jahr die hauptamtlichen Mitarbeiter im Presbyterium vertreten wird. Und es hat so ein bisschen Irritationen gegeben, die kläre ich jetzt mal auf. Michael Kehrberger wird jetzt erstmal, ist das Kind schon da oder nicht? Nee, gut, ich weiß das ja manchmal nicht. Michael Kehrberger wird mit dem Moment, wo das Kind zur Welt kommt, und da hoffen wir und beten wir, dass das alles gut läuft, einen Monat in Elternzeit gehen. Seit Januar bis zum Sommer, bis nach der Sommerfreizeit, wird er mit 50% in unserer Gemeinde arbeiten. Und zwar macht er einmal den Konfirmandenunterricht, einen Teil, und im Bereich der Jugendarbeit wird er mitarbeiten. Und nach den Sommerferien oder nach der Sommerfreizeit werden wir dann auch noch mal gucken, wie es weitergeht. Weil manche sagten, er wäre mit 100% hier und so. Also ich denke, es ist jetzt hoffentlich geklärt. Dann für alle, die bei den Gemeindebibelabenden waren und sich mit den Sendschreiben beschäftigt haben und die Freude daran haben, noch ein bisschen weiterzudenken, nächsten Donnerstag, 19 Uhr, hier im Anbau so eine Folgeveranstaltung. So eine, ja, nicht mehr, eine. Und am Tag vorher, am Mittwoch, dann aber bitte oben in dem Raum, sage ich schon mal hier, ist die Mitgliederversammlung des Fördervereins. Alle, die Mitglieder sind, die haben eine Einladung bekommen. Und wer noch nicht Mitglied ist, der sollte sich das gut überlegen, dass das eine wichtige Sache ist. Nächste Woche werden wir einen schönen Gottesdienst hier feiern, wie wir ja immer schöne Gottesdienste feiern. Nächste Woche kommt der Kindergarten Gosenburg hier zu Besuch. Der gestaltet mit dem Pfarrer Schupetta zusammen diesen Gottesdienst und anschließend nicht kochen, sondern ins Café Johannes gehen und dort lecker Mittagessen und Kaffee und Kuchen zu sich nehmen. Vorhin habe ich das schon mal gesagt, bei der Sammlung für den Missionaletag. Also die meisten von uns machen ja Folgendes. Man geht an den Beuteln vorbei am Ausgang, wirft was rein und geht dann zügig zu den Stehtischen oder in den Anbau, um Kaffee zu trinken. Und übersieht was ganz Wesentliches. Wir wissen nur nicht, wo noch ein besserer Platz ist. Heute müssen Sie alle mal rechts um die Ecke gucken. Da stehen schon seit Monaten, steht da so eine große Moderationswand, so eine weiße, hässliche, alte. Die sieht wirklich nicht schön aus. Daran kleben aber immer Zettel. Und diese Zettel sind so schrecklich wichtig. Unter anderem ist da auch der Zettel dran fürs Missionale-Treffen. Wenn jemand sagt, super, 12 Uhr Busfahrt dahin, Busfahrt zurück, die dürfen sich da noch eintragen. Wir haben noch ein paar Plätze im Bus. Also bitte auf den Zettel gucken. Und da hängen auch noch mehr Zettel. Zum Beispiel gibt es Menschen in unserer Gemeinde, die sagen, ich kann nicht dauernd mitarbeiten. Ich kann nicht jede Woche 3 Stunden investieren. Das geht einfach von Familie und von Beruf her nicht. Aber so ein kleines Projekt, so mal 3 Stunden, so einmal, das kann ich. Und da hängen auch Zettel. Da kann man zum Beispiel beim Projekt Putzaktion mitmachen. Oder da kann man beim Projekt Pfingstfrühstück einkaufen und decken mitmachen. Alles kleine Aufgaben. Gucken Sie mal bitte rechts um die Ecke. Auf manchen Zetteln stehen schon einige, aber manche sehen da noch sehr mickrig aus. Das wäre also was. Und wer sagt, ich verstehe das nicht, der darf mich und andere gerne ansprechen. So, und jetzt kommt noch was. Da haben doch einige von Ihnen und euch den Gemeindebrief per Post erhalten. Wie schrecklich. 1,45 Briefmarke, alles ganz katastrophal. Was haben sich manche aufgeregt? Das ist jetzt ein bisschen ironisch, wenn ich das sage. Das haben wir diesmal extra gemacht. Denn es hat sich Folgendes rausgestellt. Wir haben ja eine ganze Reihe sogenannter Optanten, Menschen, die gar nicht in unserem Bezirk wohnen. Darunter sind manche, die sind nicht mehr gut zu Fuß. Die kommen auch kaum noch in Gottesdienst. Aber die sind Gemeindeglieder und die möchten so gerne informiert werden. Zu denen wird aber der Gemeindebrief nicht ausgetragen. Und das sind über 100 Leute. Und deshalb haben wir jetzt noch einmal das verschickt. Und alle von euch und von Ihnen, die sagen, ich wohne zwar nicht im Bezirk, aber ich komme so oft am Paul-Gerhardt-Haus vorbei und bin so oft im Gottesdienst, ich nehme den Brief selber mit. Die mögen sich draußen auf die Liste eintragen. Die liegt auf dem Tisch hier rechts. Einfach nur Name eintragen. Und ich gehe dann zum Gemeindeamt und sage denen ganz lieb, die brauchen keinen Gemeindebrief. Dann sparen wir Porto. Das ist super. Aber die anderen, die teilnehmen wollen, die sind uns auch zwar nicht 1,45, wir werden das noch runterkriegen als Drucksache, die sind es uns wert, dass sie für 85 Cent alle 2 Monate informiert werden. Also nicht aufregen, es bitte einmal so nehmen. Und ich habe noch eine Aufgabe. Wenn jemand gerne mit 10 Fingern schreiben kann, so Computer. Ich habe so einen kleinen Packen handgeschriebene Briefe an die Gemeinde Heckinghausen vom Mitarbeiterwochenende. Wenn jemand sagt, ach, sowas mache ich gerne, 1 Stunde Arbeit, prima, der darf mich ansprechen. Dem gebe ich die Briefe und dann werden wir die aushängen. Und dann können wir alle lesen, was Menschen an die Gemeinde Heckinghausen geschrieben haben. Und jetzt lade ich ein, aufzustehen zur Fürbitte. Gestorben ist und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Herr Raimund Koch im Alter von 46 Jahren.
Lieber Vater im Himmel, bitte nimm Raimund Koch gnädig bei dir auf. Bitte tröste die, die zurückbleiben, und sei ihnen ein starker Halt. Gnädiger, gerechter Gott, all unsere Sorgen befehlen wir in deine Hand, damit wir sie loslassen können. Wir sehnen uns nach deinem Frieden für uns selbst und für alle Menschen. Wir bitten dich, sei mit deinem Geist der Hoffnung dort, wo Menschen aufgeben wollen und nicht mehr auf Veränderung hoffen. Nimm der Mutlosigkeit die Macht und mache uns stark, neue Wege zu suchen. Wir bitten dich, sei mit deinem Geist des Friedens dort, wo Menschen sich hassen und verachten und aufgestachelt werden zu Terror und Mord. Zerbrich den Kreislauf der Gewalt und lass die Menschen den Weg deines Sohnes finden, der zur Versöhnung führt und zur Achtung der Würde jedes Menschen. Wir bitten dich für uns selbst. Lass unser ganzes Leben in deinen Händen aufgehoben sein. Mache dein Wort unter uns lebendig, damit wir uns sammeln als die Gemeinde, die deiner Stimme folgt. Lass dein Reich anbrechen unter uns. Gemeinsam beten wir, unser Vater,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Denn dein ist das Reich
So gehen wir in diese Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir bleiben stehen und singen das Segenslied unter der Nummer 608.